Essen ist die beste Medizin. Gesundheitscoach bringt dir Woche für Woche fundierte Impulse zur Ernährung, Prävention und Naturheilkunde. Verständlich, ehrlich und auf Augenhöhe. Expertenwissen, das wirkt. Für mehr Klarheit in einem unübersichtlichen Gesundheitsmarkt. Jetzt kostenlos anmelden unter gesundheitscoach.de und einen gratis Kompaktratgeber deiner Wahl erhalten. Gesundheitscoach. Fundiertes Wissen, das dich stärkt. Einmal pro Woche in deinem Postfach.
Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's number one expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable pocket hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free pocket pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64000. That's WATER to 64000 for your two free gifts with purchase. WATER to 64000.
By texting 64000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms.
Wir wissen vom menschlichen Körper gar nicht so viel. Wir vermuten viele Dinge anfänglich und das machen wir dann zu einer Religion fast. Nein, wir sollten offen sein für Neues. Der Körper ist so intelligent, veränderbar und auch noch nicht richtig von uns analysiert und kennengelernt. Also offen sein, denn viele Dinge ändern sich wirklich in der Wissenschaft so schnell, und das ist auch gut so, weil wir neue diagnostische Verfahren bekommen und das müssen wir einfach annehmen und zulassen, dass es so ist.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Hallo Ingo.
Anja, ich grüße dich.
Ausdauertraining ist gesünder als Krafttraining. Joggen schadet den Gelenken. Sport macht schlank. Über solche vermeintlichen Fitnessregeln haben wir beim letzten Mal gesprochen. Wir haben es aufgeklärt, wie es ist, ob wahr oder falsch. Vorgenommen haben wir uns aber insgesamt 50 solcher Mythen zu hinterfragen. Und in diesem zweiten Teil wollen wir nun mal weitere 25 hartnäckige Irrtümer hinterfragen.
Ja, ist schon verrückt, ne, wie lange sich bestimmte Dinge einfach so halten, ja, und immer wieder erzählt werden, das kennen wir aus unserem Leben ja auch. Und selbst wenn wir mit diesen 25 Nächsten wieder fertig sind, haben wir 50 zusammen, aber es gibt immer noch viel, viel mehr. So können wir die 100. Sendung, wissen wir schon, was wir zu tun haben.
Es gibt ja auch immer wieder neue Mythen.
Genau.
Erinnerst du dich auch daran, wann du das letzte Mal an einem Irrglauben festgehalten hast und dich dann irgendwann eines Besseren belehren lassen musstest?
Ja, das gibt's natürlich in der Tat, denn die Wissenschaft entwickelt sich ja zum Glück auch weiter. Und das, was wir früher als Wissenschaftler selbst erzählt haben, was ich auch meinen Studierenden manchmal erzählt habe, würde ich heute nicht mehr so tun. Das bedeutet also, der Wissenszuwachs ist in den letzten Jahren deutlicher geworden. Und ich erinnere mich noch natürlich an den großen Mythos, den ich in meiner Familie immer erlebt habe, dass ja Orangensaft so unheimlich gesund sein soll. Und so war es völlig normal, dass Mama mir immer versucht hat, jeden Morgen dann den Orangensaft an den Tisch zu bringen als Kind und als Jugendliche. Und heutzutage weiß ich, das will ich doch niemals mehr tun. Ich habe es am Anfang auch noch erzählt, weil ich immer gedacht habe, ja, was Mama damals mit mir gemacht hat, das war richtig. Und mittlerweile wissen wir, nee, das ist nicht die richtige Strategie, uns mit Obst schon mal gar nicht zu versorgen. Und die Fructose und der Zucker, der daran ist, ja, ist eher kontraproduktiv. Also da war früher mehr Glaube dran als Wissen.
Wie schützen wir uns denn am besten vor solchen Irrtümern?
Ja, erstmal fragen, wer erzählt mir das und welchen Background hat er? Ist er wirklich eine seriöse Quelle? Das ist das Erste. Das Zweite ist, vielleicht mal selber recherchieren. Gibt es da wissenschaftliche Standards, die dies genau belegen? Also mal in Wissenschaftsforen rangehen. Und was für mich am einfachsten ist, mal sich selber beobachten. Gucken, auf den Körper hören. Das ist manchmal sicherlich der richtige Weg. Aber, und das ist jetzt vielleicht keine gute Botschaft für viele, je weniger Menschen wissen, umso mehr glauben sie, dass das, was sie wissen, richtig ist.
Ah.
Und das, was ich gelernt habe im Laufe meiner wissenschaftlichen Karriere, wir wissen vom menschlichen Körper gar nicht so viel. Mhm. Wir vermuten viele Dinge anfänglich Und das machen wir dann zu einer Religion fast. Nein, wir sollten offen sein für Neues. Der Körper ist so intelligent, veränderbar und auch noch nicht richtig von uns analysiert und kennengelernt. Also offen sein, denn viele Dinge ändern sich wirklich in der Wissenschaft so schnell, und das ist auch gut so, weil wir neue diagnostische Verfahren bekommen. Und das müssen wir einfach annehmen und zulassen, dass es so ist.
Fällt dir ad hoc jetzt ein Beispiel dafür ein?
Ja, wir haben ja jahrelang, fast jahrzehntelang das Dehnen gehypt, das Dehnen quasi mit einem Heiligenschein versehen. Heute würde ich sagen, ist vor den ganzen motorischen Beanspruchungsformen Dehnen für mich die überschätzteste Form des Trainings. Natürlich muss ich ein bisschen dehnen, aber einen langen Muskel, der optimal für das Gelenk ist, es führt, kontrolliert, stabilisiert, da muss ich nicht mehr dehnen. Und denen ist sowieso nicht gleich denen, und alle meinen immer, denen wäre so total wichtig. Und ich habe früher auch immer nach dem Muskeltraining gedehnt. Früher gab es ja sogar Dehntafeln an den Muskeltrainingsgeräten beispielsweise. Das ist total falsch heutzutage, weil man dehnt nicht einen hochtrainierten, intensiv belasteten, während eines Muskeltrainings beanspruchten Muskel. Warum nicht? Weil er sowieso schon zerstört und kaputt ist. Und dann noch in die Länge ziehen, würde noch mehr an Schädigung quasi in der Muskulatur herbeiführen. Auch ein klassischer Mythos, der sich teilweise immer noch hält. Aber das ist für mich so eine Lehre aus der Wissenschaft, wo ich weiß, okay, da musstest du dich relativ schnell verändern, weil es ist und bleibt ein Mythos. Dehnen ist überschätzt.
Und Dehnen vor dem Sport hat auch keinen Effekt?
Nee, denn du musst ja überlegen, wenn du dich ein bisschen dehnst, dann ist es vielleicht Aufwärmung. Ja, das ist der Stoffwechsel wird erhöht. Aber du wirst damit nicht die mechanische Belastbarkeit zum Beispiel gegen eine Muskelzerrung, gegen einen Krampf oder gegen einen Muskelfaserriss verändern. Sondern ganz im Gegenteil, sogar wenn ein Muskel zu lang ist und er muss plötzlich sprinten, ist das auch nicht gut, weil er dann gar nicht richtig gut vorbereitet ist. Da ist mir ein kurzer, in Anführungsstrichen, gut vorbereiteter Muskel lieber. Also Verletzungsprävention und Dehnen, da gibt es keine statistische Relevanz oder ein Korrelat.
Also wozu dient Dehnen dann überhaupt? Zum Beispiel im Alter?
Ja, um die Gelenkigkeit zu erhalten. So kann man es ja letztendlich reduzieren. Das heißt, sind meine Gelenke gemeinsam mit der Muskulatur noch in der Lage, die Alltagstätigkeiten auszuführen? Wenn man es denn wirklich macht, dann braucht man eine klassische Dehneinheit. Die dauert dann aber 30, 40 Minuten auch, weil da muss man es richtig tun. Die meisten von uns machen es ja so eben mal nebenbei. Vor oder nach dem Sport. Und dann dient es der Aufwärmung davor oder es dient der Nachbereitung, so ein bisschen der Regeneration. Beides führt zur Stoffwechselerhöhung, beides löst so ein wenig ja die Verspannung und den Tonus in der Muskulatur auf, reduziert, es macht ihn ein wenig länger, aber das ist auch alles. Dehnen im Sport, während des Sports, nach dem Sport ist immer eher eine metabolische, ruhige, aktivierende Form des Trainings.
Und dann wird beim Dehnen ja auch immer noch das statische und das dynamische Dehnen unterschieden. Was steckt denn dahinter?
Da gibt es einen Mythos zu. Dieser Mythos lautet, dynamisches Dehnen ist schlechter als statisches Dehnen. Das statische Dehnen ist ja das klassische Stretching. Man geht in eine Position hinein, hält diese Position, das merkt man am Zug, der auf die Muskulatur ausgeübt wird, und hält und hält und hält. Ja, und zieht nochmal so ein bisschen nach. Meistens 20 bis 30 Sekunden, weil man dann die Antidehnreflexe quasi, die das verhindern sollen, dass der Muskel weiter auseinandergezogen wird, ein wenig hemmen. Und somit kommt man immer ein bisschen weiter. Da hat man gesagt, das ist die effizientere Form des Dehns. Stimmt, wenn ich ein Defizit habe, wenn ich einen Muskel habe, der zu kurz ist, der verkürzt ist, dann ist dies sicherlich die effektivste Form. Oder wenn ich beispielsweise wie Turner oder Turnerinnen, die beispielsweise sehr stark in die Gymnastik hinein wollen, die brauchen ja eine extreme Gelenkigkeit, eine extreme Beweglichkeit, wie zum Beispiel beim Spagat. Da ist das statische Dehnen genau richtig, weil es in die extremen Positionen einfach nur so geht. Das dynamische Dehnen heißt also, ich gehe immer rein in eine Position, raus, rein, raus, rein, raus. Das ist für die Länge des Muskels, um diese zu erreichen, vielleicht nicht die optimalste Form, weil der Reflex, der dagegen arbeitet, immer wieder neu zum Tragen kommt. Aber zum Beispiel, wie wir es machen, um uns aufzuwärmen oder nachzuarbeiten oder auch Muskelgefühl zu bekommen, ist das dynamische Dehnen viel besser.
Dann stell uns doch mal eine Übung vor für dieses statische Dehnen und eine Übung fürs dynamische Dehnen, damit wir gleich aktiv werden.
Das statische Dehnen ist ja ganz klassisch beispielsweise gerade für die Oberschenkelmuskulatur, weil die ja häufig so ein bisschen verkürzt ist, gerade im Bereich des Hüftgelenks. Also du stellst dich auf ein Bein, beugst das Bein nach hinten, versuchst den Fuß zu erreichen oder wer das nicht schafft, kann vielleicht die Hose ergreifen, so in den Schlag zu greifen dort und dann zieht man quasi die Ferse an das Gesäß heran. Wenn das Hüftgelenk dann gerade bleibt, also aufgerichtet ist, verspürt man eine Spannung auf der vorderen Oberseite des Oberschenkels. Mhm. Und das führt einfach zu einer Dehnung eben dieser Muskulatur. Klassisch statisches Dehnen, das hältst du 20, 30 Sekunden, dann lässt du den Unterschenkel wieder fallen und nimmst dann das andere Bein.
Das dynamische Dehnen?
Nehmen wir mal das Beispiel Seitdehnung, Flankendehnung beispielsweise für den Rumpf. Du stehst aufrecht, lehnst den Oberkörper seitlich, fährst mit der Hand am Oberschenkel seitlich herunter, bis vielleicht zum Knöchel oder zur Mitte des Unterschenkels, kommst wieder hoch, gehst wieder runter, kommst wieder hoch, gehst wieder runter. Das heißt also, damit dehnst du die Flanke deines Körpers und das ist typisch dynamisch, also eine sehr aktivierende, durchblutungsfördernde Position, die du dann einnimmst.
Wer hätte das gedacht?
Magnesium wird oft als Segen bezeichnet, denn es hilft gegen Muskelkrämpfe. Ist das ein Mythos oder ist da was Wahres dran?
Da freut sich die Industrie über diesen Mythos, weil sie deswegen Magnesiumprodukte natürlich verkaufen. Aber es gibt keine wissenschaftliche Haltbarkeit diesbezüglich. Liegt unter anderem natürlich auch daran, dass man einen Krampf in einem Labor nicht so gut provozieren kann. Insofern gibt es ganz dünne Datenlage noch dazu. Aber wir wissen auf der anderen Seite auch, es ist nur sehr selten ein Mineraldefizit, was die Grundlage für eine derartige Krampfentwicklung in der Muskulatur ist. Viel entscheidender sind Ermüdungsreaktionen, sind energetische Fragen, dass der Muskel nicht ausreichend Kohlenhydrate mehr hat, weil er total leer ist. Dass es zu einer Veränderung des Zusammenspiels von Nerv und Muskel kommt, dass es hier zu Irritationen kommt und der Muskel ein Signal bekommt, was er gar nicht bekommen sollte und sich deswegen zusammenzieht. Also, wir haben sowieso in unserer Nahrung relativ viel Magnesium in der Tat, sodass man diese Zusatzprodukte nicht braucht. Und vor allen Dingen ist es so, dass man sie meistens auch gegen einen Krampf gar nicht benötigt. Ich habe so ein typisches Beispiel dafür. Ich hatte mal einen Freund, der war während seines Studiums Bademeister und während des ganzen Tages lief er immer in Badelatschen rum. Und jeden Abend klagte er über Wadenkrämpfe. Und das hat natürlich nichts mit dem Magnesium zu tun gehabt, sondern er musste einfach die Schuhe wechseln. Weil natürlich diese Badelatschen zu einem völlig veränderten Gehverhalten führen, die Muskulatur ganz anders beansprucht wird. Und das ist die eigentliche Ursache gewesen, die dann auch zu diesen Wadenkrämpfen geführt hat. Also auch mal immer die Schuhe überprüfen und gerade eben Schuhe wie Flipflops jetzt im Sommer, die man im Winter nie trägt oder Badelatschen dann, die führen zu einer Übermüdung und Irritation der Muskulatur. Das ist die Ursache für Krämpfe, nicht der Magnesiumverlust.
Wenn wir kräftige Muskeln haben wollen, brauchen wir viel Eiweiß. Etwa in Form von häufig angepriesenen Wunderpulvern, Proteinshakes oder Riegeln. Ist das so?
Es gibt ja mittlerweile auch Eiweißbrot, Proteinbrot.
Ja, und Pizza habe ich gesehen, ja. Eiweißpizza.
Weißt du, was total fatal ist? Wenn du mal Eiweißproteine in Aminosäuren so isst, ja, einfach nur pur, roh quasi, die schmecken fürchterlich. Ja, und dann werden die da so irgendwie versteckt. Und in der Tat, wenn man mal da auf den Beipackzettel schaut oder auf die Angaben, was dort in diesen Produkten dann drin ist, ist der Eiweißanteil in der Regel gar nicht so hoch. Es ist wirklich gerade ein Trend. Ich finde den Trend auch gar nicht so falsch, weil wir einfach natürlich so ein wenig darauf achten müssen, dass unser Organismus ausreichend mit Proteine versorgt ist, weil es ist der wichtigste Baustoff unseres Körpers. Aber auch hier, die Dosis macht das Gift. Ja, und da sehe ich häufig, dass viele zu viel nehmen. Gerade auch Sportler oder Sportlerinnen, die es unkontrolliert im Breitensport machen, die mit Eimern da quasi versorgt sind zu Hause. Man muss wissen, zu viel an Proteinen landet auch auf der Hüfte. Das wandelt der Körper nämlich in Fett um. Also deswegen sollte man schon vernünftig damit umgehen.
Wie hoch ist denn unser Bedarf?
Die DGE sagt ja 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, was mir viel zu undifferenziert ist. Und wir Sportler brauchen natürlich mehr. Wir haben Phasen, wo wir schon 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag brauchen. Gerade intensive Trainingsphasen. Ich gehe davon aus, dass wir im Durchschnitt je nach Belastung 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht alle benötigen. Und je älter wir werden, umso ein bisschen mehr muss es auch sein, weil der Baustoff dann einfach notwendiger ist, weil mehr restauriert und repariert werden muss. Also so ungefähr 1 bis 1,2 Gramm ist so für uns alle eine Durchschnittsgröße, insbesondere wenn wir älter sind, der wir uns annähern sollten. Und das ist eben nicht dem Zufall zu überlassen. Denn man kann sich vorstellen, so ein 80 Kilogramm schwerer Mann oder vielleicht 60 Kilogramm schwere Frau brauchen dann 80 bzw. 60 Gramm Eiweiß. Und das ist nun mal in der Minestrone oder im Salätchen nicht drin. Ja, da muss man sich schon mal anders überlegen, also zielgerichtet rangehen.
Gibt es dann den sogenannten Proteinschock?
Den gibt es schon. Also Proteinschock ist vielleicht der falsche Begriff, wenn man zum Beispiel viel Meeresfrüchte konsumiert hat. Da taucht das ja schon mal auf, ne? Mhm. In diesem Zusammenhang, das Ungewohntes. Es liegt daran, dass jedes Lebensmittel, was du in den Körper hineinbringst, biochemische Prozesse nach sich zieht. Und auch das Protein, und gerade in großer Menge, verändert für kurze Zeit unsere Biochemie im Organismus, verschiebt es in eine ganz bestimmte Richtung, die eben nicht optimal ist, auch in ein saures Milieu insbesondere hinein. Das heißt, der Körper übersäuert im weitesten Sinne, Stickstoff ist da anders repräsentiert und. Und deswegen muss man einfach aufpassen. Im extremsten Fall kann es in der Tat zu einem Schock führen, der dann auch wirklich dringend einer fast notärztlichen Behandlung benötigt.
Und die Eiweißaufnahme sollte nach dem Training stattfinden? Direkt nach dem Training?
Die Menge heißt schon mal, also wenn ich zum Beispiel 80 bis 100 Gramm benötige, dann kann ich das nach dem Training gar nicht zu mir nehmen, weil es einfach zu viel ist. Und dementsprechend heißt das am besten über den Tag so ein bisschen verteilt. Und die Portionsgröße etwa 40 Gramm pro Portion, das ist eine ideale Größe, um den Körper nicht zu überfordern und zu überlasten. Idealerweise würde ich mir das wünschen, dass wir innerhalb der ersten 2 Stunden nach dem Training schon mal eine größere Portion nehmen und dann in den nächsten 6 Stunden, wenn es denn geht, auch immer mal eine kleinere Portion, damit wir den Aufbau insgesamt unterstützen. Der findet ja nicht nur in den ersten 2 Stunden nach dem Training nach. Aber ansonsten, ja, ist nach dem Training erst einmal wichtiger, so ein bisschen darauf zu achten, dass Eiweiß dem Körper ausreichend zur Verfügung steht.
Wer viel Sport treibt, sollte Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Wie viel Wahres steckt dahinter?
Ich würde sagen, wenig. Wenig Wahres. Man muss das auch hier sehr individuell beachten. Und das, was ich so manchmal sehe an Multivitaminpräparaten, die gehören in die Tonne. Weil man schießt da mit riesigen Kanonen und Raketen auf etwas, wo gar kein Bedarf vorhanden ist. Und gerade dieser Mix, deswegen, ich würde niemals Multipräparate nehmen, sondern immer empfehlen, bitte nehmt ganz spezifische Präparate, die ganz bestimmte Probleme in der Tat bearbeiten. Leider die Blutbilder häufig nicht aussagekräftig genug, denn wer bekommt schon ausreichend Informationen über das, wie sieht's mit dem Vitaminhaushalt, mit dem Mineral, bekommt man ja nicht mehr, leider. Und insofern meint man dann, okay, jetzt habe ich schon keine Aussage, jetzt versuche ich wenigstens viel zu machen. Wir brauchen gar nicht so viel. Wenn man sich vernünftig ernährt, würde ich erstmal sagen, ausgewogen, vielfältig, regional und saisonal. Das ist schon mal das Wichtigste. Bunt, gemüseorientiert. Es gibt allerdings so 2, 3 Baustellen, die ich sehe. Die erste Baustelle ist, dass wir uns über das Thema Jod mal unterhalten müssen. Denn wir sind nun mal ein Jodmangelland. Und da immer darauf achten, okay, wo gibt es vielleicht Produkte, jodhaltiges Salz beispielsweise, oder auch Bäckereiprodukte, wo das zugeführt wird, das ist sicher gut. Muss man auch darauf achten, nicht zu viel, aber da haben wir in der Regel einen Mangel. Wir haben häufig auch ein Problem mit Eisen, gerade Sportler und Sportlerinnen haben ein Eisenproblem, gerade Sportlerinnen, wenn die Zyklusphasen aufgrund der Menstruation, Blutverlust etc., auch da immer darauf achten. Und Sportler haben sowieso einen erhöhten Eisenbedarf, weil Sauerstoff ja über das Eisen im Organismus transportiert wird. Wir haben von Oktober bis März ein Vitamin-D-Defizit, einen Vitamin-D-Bedarf. Auch den gilt es zu decken. Mit Vitamin-D3 ist die aktive Form. In Kombination mit K2 ist das sicherlich eine sehr schöne Größe. In bestimmten Phasen des Lebens, Schwangere beispielsweise, das Thema Folsäure, ja, Vitamin B9 ist hier ein wichtiges Thema. Dann, wenn ich beispielsweise Vitamin B12-Mangel habe, auch eben gerade bei Frauen, nicht ganz selten, wenn ich wenig Fleisch oder Fisch esse, auch richtig ein Phänomen, dass ich dann zu wenig eben Vitamin B, gerade auch Vitamin B12 habe. Also wenn ich bestimmte Lebensweisen habe, auch dann muss ich kompensieren oder substituieren. Und auch im Alter immer mal darauf achten, dass ich da bestimmte Dinge einfach zu mir nehme. Jod, Zink vielleicht während der Immunproblematik, eine Erkältung beispielsweise. Aber immer bitte temporär. Immer mal kontrollieren lassen und das auch vielleicht mit dem Arzt besprechen. Aber da muss er wenigstens auch Werte liefern, die vorher und nachher eine Vergleichsmöglichkeit bieten. Und das muss man meistens selber zahlen, leider. Ja. Aber ansonsten niemals mit Kanonen auf Spatzen schießen, das macht keinen Sinn. Denn auch Nahrungsergänzungsmittel, auch wenn sie so scheinheilig daherkommen, haben Nebenwirkungen. Typisches Beispiel, wenn wir uns jeden Tag Vitamin C zuführen und das in einer großen Dosis, kann es dazu führen, dass ich echte Durchfallprobleme beispielsweise bekomme, weil es auf den Magen-Darm-Trakt geht und. Also hier einfach vorsichtig rangehen.
Die Alternative zu chemischen Stoffen sind ja auch pflanzliche Stoffe. Und man sagt immer, diese pflanzlichen Präparate sind im Sport ungefährlich und erlaubt. Ist das so?
Nein, es gibt sogar welche, die gerade unter der Dopingbeobachtung stehen, seit vielen Jahren, zum Beispiel das Koffein. Daran sieht man schon, ja, das hat ganz schöne Reaktionen im Körper, was es provoziert. Und insofern gibt es auch hier in einer Überdosierung oder in einer höheren Dosierung immer auch Nebenwirkungen, die man kontrollieren muss. Wir wissen ja auch alle selber, die wir an uns verspüren. Ist am Nachmittag der Kaffee zu stark? Ja, dann haben wir plötzlich ein Herzrasen, also eine Veränderung letztendlich unserer ganzen Herz-Kreislauf-Funktion. Und das muss man beobachten. Und insofern, ja, es gibt einfach auch biologische Stoffe, die in einer Überdosierung nicht optimal funktionieren. Aber nehmen wir mal das Thema Knoblauch. Ja, anerkannt, wissen wir, wirkt positiv auf die Gefäßelastizität. Aber auch hier einfach Vorsicht in der Menge. Oder eben Beruhigungstropfen wie Baldrian. Die braucht man nicht dauerhaft. Man bekommt hier so eine gewisse Abhängigkeit. Und das ist das eigentliche Problem, dass man meint, ohne das würde es nicht gehen. Und daraus resultiert ja schon fast eine Suchtproblematik. Mhm. So, das ist ja im Hintergrund. Deswegen, also sich selber immer kontrollieren, heißt darauf achten, okay, was bringt mir dieses Produkt überhaupt? Und meistens ist der Effekt wirklich sehr, sehr, sehr gering. Und wenn es mir denn wert ist, okay, dann gebe ich das Geld dafür aus. Aber viel entscheidender ist das, komme ich in eine psychische Abhängigkeit. Und verändert sich damit quasi mein Lebensstil, weil ich immer nur dann kann. Und das ist die eigentliche Problematik, die ich dringend rate zu vermeiden.
Wissen ist die beste Medizin. Gesundheitscode bringt dir Woche für Woche fundierte Impulse zur Ernährung, Prävention und Naturheilkunde. Verständlich, ehrlich und auf Augenhöhe. Expertenwissen, das wirkt. Für mehr Klarheit in einem unübersichtlichen Gesundheitsmarkt. Jetzt kostenlos anmelden unter gesundheitscode.de und einen gratis Kompaktratgeber deiner Wahl erhalten. Gesundheitscode. Fundiertes Wissen, das dich stärkt. Einmal pro Woche in deinem Postfach.
Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's number one expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable pocket hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free pocket pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64000. That's WATER to 64000 for your two free gifts with purchase. W-A-T-E-R to 64000.
By texting 64000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms.
Stimmt das wirklich?
Es gilt, vor dem Sport sollten wir etwas Zuckerhaltiges essen. Wahr oder unwahr?
Du brauchst natürlich vor dem Sport Energie. Und deswegen würde ich eher mal sagen, wahr. Allerdings haben wir große Speicher. Deswegen muss man das normalerweise nicht tun. Wenn ich laufen gehe, reicht mein Kohlenhydratspeicher sicherlich 90 Minuten aus. Und wer läuft schon 90 Minuten? Das Gleiche gilt fürs Radfahren auch. Wenn ich Muskeltraining mache, habe ich einen etwas höheren Bedarf an Kohlenhydraten, weil natürlich die Muskulatur extremst belastend ist. Aber ja, manchmal, gerade wenn die sportliche Aktivität länger ist, hilft so eine kleine Zuckerdosis, um den Körper besser vorzubereiten. Ansonsten braucht das niemand. Niemand hat ein Kohlenhydratdefizit, niemand hat ein Zuckerdefizit, wenn er in den Sport einsteigt. Deswegen würde ich eher sagen, im Spitzensport ja, im Breitensport ein Mythos.
5 kleine Mahlzeiten sind besser als 3 Hauptmahlzeiten. Dahinter steckt die Annahme, dass der Körper von großen Mahlzeiten überfordert ist. Was sagst du dazu?
Wenn ich mir die Portionen von vielen Menschen anschaue, würde ich sagen, stimmt. Ja, in der Tat. Wir haben die Portionen ja ziemlich zugenommen in den letzten Jahren. Wenn man das aber vernünftig macht, ja, klassisches Beispiel, wenn man morgens ein bisschen intensiver einsteigt und abends wie ein Bettelmann quasi in den Abend rausgeht, dann ist es sicherlich, wenn es bewusst angeht, überhaupt kein Problem. 3 Mahlzeiten am Tag, die reichen aus. Man hat es ja auch früher so ein bisschen kommuniziert, insbesondere unter dem Aspekt, wir brauchen viel Ballaststoffe. Wir brauchen viel Vitamine und Spurenelemente, wir brauchen regelmäßig Obst. Und deswegen hat man diese 5 Mahlzeiten immer sehr in den Mittelpunkt gerückt. Heutzutage wissen wir, genau das ist das Problem, da dadurch der Körper eben keine Ruhe erfährt in seinen Verarbeitungsprozessen. Also der Stoffwechsel immer aktiv ist, Magen-Darm-Trakt immer arbeiten muss. Und dementsprechend heißt es ja heute, Pausen sind das Salz in der Suppe. Und das bedeutet, 3 Mahlzeiten reichen aus, 4 bis 6 Stunden Pause dazwischen und vor allen Dingen wirklich echte Pausen. Dann ist der Körper optimal wieder vorbereitet für die nächste Mahlzeit. Und so sollte es sein. Deswegen 5 ist nicht gesünder als 3. Das ist ein eindeutiger Mythos.
Obwohl es unter Spitzenathleten nicht wenige Vegetarier oder gar Veganer gibt. Also ich denke da zum Beispiel an Novak Djokovic, dem Tennisspieler, Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer. Hält sich hartnäckig der Irrglaube, Vegetarier und Veganer sind die schlechteren Sportler und Sportlerinnen. Gibt es dazu neue Erkenntnisse?
Wir haben ja auch daraus gelernt. Also insofern ist das erstmal falsch. In allen Sportarten gibt es Veganer oder Vegetarier. Es ist nur anstrengend, das Niveau zu halten, was der Spitzensportler benötigt. Und dann kann es manchmal mit B12 zum Beispiel notwendig sein, etwas zuzuführen. Vielleicht auch mal manchmal bei den Proteinen nachzuhelfen über ein veganes Pulver beispielsweise, über Erbsenproteine oder Lupinenproteine dann einfach zu substituieren, weil man die Menge gar nicht essen kann. Nehmen wir ein Beispiel, in einer Linse, in einer Hülsenfrucht sind 25% Proteine. Und da auf eine ausreichende Menge zu kommen, ist auch nicht so einfach. Was steckt dahinter? Früher war ja immer der Slogan, Fleisch macht stark. Ja, das stimmt, weil natürlich das Fleischprotein unserem menschlichen Protein relativ nahe kommt. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, die guten veganen Proteine, die mittlerweile produziert werden, sind natürlich von der Ökologie und von der Nachhaltigkeit nicht optimal. Ist natürlich ein echtes Problem, dass wir sie bisher noch nicht richtig wertgeschätzt haben. Aber sie bieten eine wunderbare Alternative auch zu allen anderen tierischen Produkten. Insofern Veganer und Vegetarier können mit etwas mehr Anstrengung die gleiche Leistungsfähigkeit erreichen, wie sie vorher vielleicht als Fleisch- oder als Fischesser gehabt haben.
Und dazu fällt mir jetzt der Popeye-Slogan ein. Spinat lässt Muskeln wachsen.
Ja, nee, das kennen wir alle. Popeye, der Seemann, wirklich. Mit Spinat zum Erfolg, zu großen Kräften, war ein wissenschaftlicher Fehler. Es war so, dass man gedacht hat, okay, da ist viel Eisen drin. Und natürlich ist auch in Spinat, im grünen Gemüse, überhaupt immer Eisen drin. Nur diese Überproportionalität, die man dem Spinat zugesprochen hatte, das war eben ein statistischer Messfehler. Insofern wissen wir, Spinat ist nicht viel besser als viele andere grünen Gemüse. Es ist gut, aber eben mit Spinat alleine wird man nicht stark.
Mit vollem Magen sollten wir nicht schwimmen gehen. Auch das kenne ich aus meiner Kindheit. Gilt das noch?
Das gilt. Sollte man echt nicht tun. Warum? Ist ja nicht ungefährlich. Und Nahrung führt immer dazu, dass in den Magen-Darm-Trakt deutlich mehr Blut zurückgesogen wird aus der Körperperipherie. Und dadurch wird einfach dazu kommen, dass wir in der Körperperipherie, also Kopf, Schulter, Arme, Oberkörper bzw. Beine, etwas weniger Sauerstoff und Blut zur Verfügung haben. Und das führt häufig zu schnelleren Ermüdungsreaktionen. Das führt vielleicht sogar manchmal, wenn zu wenig Flüssigkeit und Blutversorgung eben auch im Gehirn stattfinden kann, einfach dazu, dass ich da ein bisschen plümmeranter werde, also nicht mehr so leistungsfähig bin.
Dann kommen wir mal zum Trinkverhalten. Wenn wir körperlich aktiv sind, beim Sport sollten wir so viel wie möglich trinken.
Nein, wir sollten natürlich ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag trinken. Das ist so das Normale. Allerdings im Sport, gerade jetzt in der Sommersaison, ist gefährlich, wenn ich dann auf dem Tennisplatz stehe und dann da 4-5 Stunden spiele, gerade im Profibereich. Wenn ich da nicht ausreichend Flüssigkeit zuführe, dehydriere ich und wir verlieren 1 bis 2 Liter Flüssigkeit pro Stunde. Dann muss das natürlich in den Körper hinein. Oder wenn ich mir beispielsweise den Giro d'Italia im Mai angeschaut habe oder letztendlich auch die Tour de France im Juli, dann heißt das, die Radfahrer in einer Bergetappe mit viel Sonne verlieren schon mal 10 bis 12 Liter. Die müssen rein in den Organismus, ja, weil sonst keine Leistungsfähigkeit vorhanden ist. Aber für uns Normalverbraucher gilt das nicht. Deswegen muss man auch das dosieren. Viel hilft nicht viel, sondern wenn ich beispielsweise in kurzer Zeit zu viel trinke und dann noch viel geschwitzt habe und diese Flüssigkeit dann nicht mit ausreichend Mineralien versorgt ist, ich also viele Mineralien verloren habe, ist das sogar brandgefährlich. Brandgefährlich deswegen, weil einfach der Körper dann, was den Mineralienhaushalt betrifft, deutlich geringer in der Konzentration ist, zum Beispiel dem Herzen zur Verfügung steht. Und das bedeutet, dass es dann sogar zu Notfallreaktionen kommen kann im Körper, weil zu viel Flüssigkeit in kurzer Zeit, zu wenig Mineralien Fall aufgrund des hohen Schweißverlustes es dann eben zu einer ja nicht mehr gut stattfindenden Kontraktion der Muskel, auch der Herzmuskelzellen zum Beispiel, stattfinden kann. Und das kann sogar zu einem kardialen Ereignis führen. Also deswegen Vorsicht. Mehr als 800 Milliliter bis 1000 Milliliter pro Stunde sollte man nicht auf einmal trinken.
Isotonische Drinks sind das beste Sportgetränk, richtig? Was bedeutet eigentlich isotonisch?
Iso heißt ja gleich und tonisch heißt also, der Tonus in der Flüssigkeit entspricht dem Tonus der Substanz in der Zelle. Und somit kann es von rechts nach links, also quasi in die Zelle, vielleicht besser transportiert werden. So ist die Theorie dahinter. Also das heißt isotonisch. Der Tonus zwischen diesen Flüssigkeiten ist identisch. Und deswegen gibt es auch manchmal Getränke, die ja hyperton sind, die drücken in die Zelle hinein. Und dann gibt es wiederum andere, die ziehen aus der Zelle raus. Das sind so ein bisschen die Unterschiede, je nachdem, was man so möchte. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mich vernünftig versorge, auch während des Sports, habe ich erstmal gar keinen Bedarf. Allerdings, wenn ich viel geschwitzt habe und viel Mineralien verloren habe, hilft mir das. Oder wenn ich viel Energie in Form von Kohlenhydraten verloren habe und ich nicht mehr essen und kauen kann, hilft mir das auch, weil es dann deutlich schneller in der Zelle wieder landet, wenn es isotonisch ist. Das bedeutet, Sportler in einem gewissen Niveau und insbesondere, jetzt kommt's, nach einer gewissen Zeit des Sporttreibens und hier wieder die ominösen 90 bis 120 Minuten, ab dann macht es Sinn. Aber ich gebe einen kleinen Tipp. Du kannst auch auf einen Liter Wasser einen halben Teelöffel Salz in das Wasser hineingeben und so nach anderthalb Stunden greifst du darauf zurück, das Salz schmeckst du kaum und ist mindestens genauso effizient und deutlich preiswerter.
Hm. Gut zu wissen. Und Vitaminwasser, das erforderlich?
Vitaminwasser braucht kein Mensch. Es gibt wasserlösliche Vitamine, wie Vitamin C beispielsweise, die dann über die Flüssigkeit das Vitamin C zuführen. Kennen wir aus dem Tee, wo wir so eine kleine Zitronenscheibe reinwerfen. Das funktioniert wunderbar. Aber nein, Vitamine müssen wir essen und nicht trinken.
Und was ist eigentlich mit der Liebe?
Ein Glaubenssatz hält sich hartnäckig. Sex raubt Energie und macht vor allem Wettkampfsportler und Sportlerinnen schlapp.
Ist ein Mythos, kann man ganz klar sagen, wobei es auch hier natürlich von der Intensität abhängt. Es ist in der Tat die Frage, also wie intensiv und wie zeitnah vor dem Sport wird es ausgeführt. Wir wissen ja schon, dass auch Sex erst eine körperliche Belastung darstellen kann. Okay, da sind Sportler in der Regel in der Lage, das schnell zu kompensieren, weil sie halt leistungsfähig sind. Das Zweite ist, dass es aber auch natürlich ein psychologisches Momentum, auch ein hormonelles Momentum beinhaltet. Und insofern beispielsweise sagt man, dass dem männlichen Geschlecht da so ein wenig die Aggressivität verloren geht, weil der Testosteronspiegel sich verändert. Wir wissen aber auch auf der anderen Seite, dass gerade bei Frauen es eher zu einer Stimulation, Aktivierung, zu einer Vitalisierung insgesamt führt. Und daran erkennt man schon diese undifferenzierte Betrachtung. Ja, Sex macht schlapp, das stammt aus den Zeiten von Sepp Herberger, weil bei der Fußballnationalmannschaft, als sie noch im Malente irgendwie in der Jugendherberge untergebracht waren. Das ist ein Mythos, der ist heutzutage nicht mehr haltbar.
Fördert Sex denn also eher unsere sportliche Leistungsfähigkeit?
Ja, es ist eine körperliche Aktivität, aber es führt letztendlich sowieso also ein wenig dazu, dass das Herz-Kreislauf-System in Schwung gebracht ist, dass ich also ein bisschen aktivierter bin. Es gleicht unseren Hormonhaushalt auch, das ist ja positiv. Das heißt, gerade wenn du vor einem großen Wettkampf zum Beispiel stehst und du bist angespannt und sowas, lässt dich das viel ruhiger schlafen. Ja, weil du viel schneller einschläfst, du bist entspannter, du bist relaxter. Und insofern, es ist deshalb auch dafür da, dass ich ein emotionales, positives Momentum erfahre und mache ich es häufig, sogar meine körperliche Leistungsfähigkeit insgesamt auch gesteigert werden kann. Aber es ist auch eine motorische Aktivität.
Auf der anderen Seite heißt es auch immer wieder, Ausdauersport killt die Lust. Ist da was Wahres dran?
Ja, extreme Ausdauersport. Denn wir wissen, dass insbesondere auch gerade bei Frauen extreme Ausdauersportlerinnen haben schon echte Probleme, beispielsweise ihre normale Menstruation zu bekommen, weil da so viele hormonelle Prozesse sich verändern, dass das eben nicht gut ist. Und insofern, es ist schon so, dass intensiv betriebener Sport wahrscheinlich auch aufgrund der körperlichen Ermüdung auch dann reguliert in das Immunsystem, in die Hormonprozesse, dass das einfach dann ja dazu führt, dass es deutlich weniger häufig stattfindet. Aber auf der anderen Seite sagt man Sportlern ja auch nach, dass sie, wenn man es denn richtig betreibt, auch vitaler einfach sind, was Sexualität betrifft, auch tätiger sind, was Sexualität betrifft. Und ich glaube, beides trifft zu. Man darf einfach nur nicht zu viel davon machen.
Was auch immer wieder diskutiert wird, ist der Punkt, Fahrradfahren macht Männer impotent oder führt zu Erektionsstörungen.
Ja, das hängt ja damit zusammen, dass natürlich auf einer ganz kleinen Fläche Nervengewebe und Blutgefäße liegen. Und wenn es dann zu einer Kompression dieser Nerven und der Blutgefäße kommt, ist das natürlich ein echtes Problem, weil dann dauerhaft sich vielleicht eine Veränderung ergibt. Ich habe aber mal Untersuchungen gemacht. Wir haben auf die Eichel eines Mannes einen sogenannten Durchblutungssensor geklebt und dann mussten die Radfahren, die Probanden im Labor. Und in der Tat, je nach Sattelposition, je nach Sitzposition, je auch, wie passt der Sattel zum Hintern zur jeweiligen Person, ergibt sich schon eine Beeinträchtigung der Durchblutung und auch der Nerven in einem ganz ersichtlichen Maße. Aber nach 3 bis 5 Minuten ist alles wieder normal. Das heißt also, mal ab und zu zwischendurch aus dem Sattel gehen hilft. Und wenn man mal die Rennradfahrer, die Profis sieht, die haben da sowieso eine richtige Schwarte entwickelt. Und mittlerweile gibt es so tolle Sättel, die ja mit leichten Aussparungen auch ausgestattet sind, sodass es für Männer und Frauen absolute gute Möglichkeiten gibt. Deswegen, der Sattel muss zum Hintern passen. Und wenn das der Fall ist, dann taucht das auch nicht auf, das Problem.
Zum Radfahren kommt mir noch ein Spruch in den Sinn. E-Bikes machen faul.
Was soll ich denn jetzt sagen? Jetzt hast du mich in eine Falle gelockt.
Natürlich.
Nein, ich würde sagen, faul ist falsch. Ich bin ja viel auch in den Bergen unterwegs. Ich sehe viele Menschen mit dem E-Bike dort, die früher nicht dort waren. Ja, viele Menschen haben den Weg zurück in die Aktivität gefunden, sind weniger faul, weil ihnen das Rad hilft, aktiv zu sein. Das ist die gute Botschaft. Die schlechte Botschaft ist, viele Menschen bräuchten es nicht und nutzen es trotzdem. Und die sind fauler geworden, weil sie einfach so, komm, ich unterstütze nochmal, ich helfe mir nochmal, die Barrieren einfach verschieben. Und das macht mir dann schon große Sorge. Aber dass man grundsätzlich sagen, man E-Bikes machen faul, das ist sicher falsch.
Das beste Trainingsgerät ist unser Körper. Andere Geräte sind unnötig.
Ja und nein. Also natürlich haben wir das Trainingsgerät Körper immer mit dabei. Aber wenn ich mir überlege, wie viel inkompetent doch die Menschen sind, wie macht man Bewegungen, wie intensiv sind sie, wie müssen die Übungen dosiert werden, dann kann man ganz klar sagen, gerade das Risiko der falschen Ausübung ist bei Körpergewichtsübungen extremst hoch. Mit Geräten im Studio, die geführt sind, wo das Gewicht kontrolliert ist, habe ich eine viel größere Sicherheit. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil eines apparativen Trainings. In der Tat, wenn ich es kann und weiß, wie es geht, ist sicherlich der Körper gut, aber immer nur additiv und niemals alternativ.
Training im Fitnessstudio schadet Kindern und Jugendlichen. Das ist eine Ansicht, die immer noch weit verbreitet ist. Zu Recht?
Ist falsch. Denn auch Kinder brauchen Muskeln. Und auch Kinder können Muskeltraining additiv vertragen. Und wenn ich heutzutage sehe, wie viel Kinder doch sitzen und wenig Muskelmasse haben und die Muskelmasse sich nicht entwickelt, halte ich sogar für gut, wenn Kinder und Jugendliche langsam kontrolliert und vor allen Dingen überwacht ans Muskeltraining herangeführt werden. Denn wir erleben ja gerade auf YouTube oder auf den ganzen Kanälen leider genau das Gegenteil. Kinder werden nicht angeleitet in das Fitnessstudio oder in das Muskeltraining getrieben. Und deswegen würde ich es mir sehr wünschen, die Kinder kommen in die Studios, dort findet man gute Betreuung, dort findet man einen Trainingsplan, dort werden sie überwacht. Und das finde ich gut, weil Kinder brauchen Muskeln auch für ihr Wachstum. Natürlich brauchen sie auch andere spielerische Tätigkeiten, aber Muskulatur ist die Grundlage für alles. Insofern dosiertes, kontrolliertes, überwachtes Training ist für Kinder ideal.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
So, Ingo, das waren jetzt 50 Irrtümer, die wir hinterfragt haben. Jetzt hast du ja in unserer letzten Folge deine Lieblingsübung Hacker vorgestellt. Hast du schon mehrmals vorgeschlagen.
Ja, die ist halt auch, die ist jubiläumsfähig.
Ja, jetzt will ich aber eine zweite Lieblingsübung von dir noch verraten bekommen.
Ja, also meine zweite Lieblingsübung ist ja die Kniebeuge, das weißt du ja auch. Und die würde ich auch hier gerne nochmal zum Schluss der Mythen anführen. Die allerwichtigste Übung, um Alltagsaktivität auf einem hohen Niveau zu erhalten, ist die Kniebeuge. Warum? Wade, Oberschenkel, Gesäß wird trainiert. Und damit erhält es uns Mobilität, Selbstständigkeit, lässt uns Treppe gehen, lässt uns vor allen Dingen auch viele Wege zurücklegen, ohne dass ich in Unsicherheit gerate. Und deswegen ist für mich die Kniebeuge mindestens genauso wichtig wie der Hacker. Also wir nehmen den Stuhl, setzen uns vorne auf die Kante, gehen langsam hoch, gehen langsam wieder runter, stellen uns also hin, setzen uns wieder hin ganz kurz mit einer kleinen Berührung mit dem Po auf der Stuhlfläche und dann hoch und runter. Und das ist wirklich für mich auch eine jubiläumsfähige Übung gewesen. So lange machen, bis die Muskeln, die Oberschenkel brennen.
Vielen Dank, Ingo.
Sehr gerne, haben wir ja ganz schön geackert, ne?
Ja, wirklich. Schön, dass ihr uns zugehört habt. In der nächsten Folge wollen wir mal darüber sprechen, wie wir uns in welcher Lebensphase am besten ernähren.
Ui, ich esse meistens immer alles und viel. Ist das nicht richtig?
Alles und viel, okay.
Da muss ich nochmal überlegen, was ich dann erzähle. Irgendwas fällt mir schon ein.
Ich bin gespannt.
Tschüss.
Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.